Das Thema heute Abend heißt Leben aus der Gnade. Und als ich das gelesen habe, fiel mir ein Vers ein. Es kommt zweimal im Neuen Testament vor, da wo es heißt, Gott widersteht den Hochmütigen, aber die Demütigen gibt er Gnade. Fiel mir gleich ein bei diesem Thema. Und jemand hat mir vor Jahren gesagt, Peter, Gottes Gnade ist wie Wasser. Und zwar fließt immer bergab und sammelt sich immer am tiefsten Punkt. Und ich habe das nie vergessen. Und ich sage das bewusst deswegen heute Abend, irgendwie habe ich den Eindruck manchmal, wir betrachten Gottes Gnade als ein billiger Ausweg von einem Schlamassel oder einem Fehler oder etwas Schlimmes, was wir verbaut haben, damit wir eben weitermachen können, was unsere Wille, was unsere Pläne angeht. Und das stimmt nicht, wenn es um Gottes Gnade geht. Gottes Gnade ist aus einem Grund da und steht mir zur Verfügung, und zwar, damit sein Wille geschehen darf in meinem Leben. Aber wir dürfen nie vergessen, Gottes Gnade fließt immer bergab und sammelt sich am tiefsten Punkt. Und ich kenne keine andere in der Schrift im Neuen Testament wie der Mann, den wir heute Abend betrachten werden, der eben die Gnade Gottes sehr, sehr geschätzt hat. Was mich in der Bibel interessiert, ist Folgendes. Ich sehe kein Datenschutzgesetz, was am Werk war, als das Ganze geschrieben war. Denn wir werden eine Geschichte vorlesen heute Abend. Und es geht um einen Mann namens Petrus. Und das Allerschlimmste wurde niedergeschrieben, was er eben in seiner Laufbahn mit Jesus versäumt hatte, damit die ganze Gemeinde Jesu das für die letzten 2000 Jahre lesen dürfte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich so leicht tun würde, wenn die Gemeinde Jesu mein schlimmstes Vergehen eben kannten und immer wieder lesen dürfte. Aber so ist das mit Petrus. Und Gott hat es nicht deswegen gemacht, um ihn niederzumachen, sondern um eben seine Gnade zu verherrlichen. Denn die Demütigen gibt er Gnade. Aber der Weg dahin, um Gnade zu empfangen, kann manchmal sogar schmerzhaft sein. Es kommt zweimal vor in Lukas-Evangelium. Erstens in Lukas-Evangelium 9. Es heißt sehr flott in der Elberfelder Übersetzung. Es kam die Überlegung unter die Jünger, wer für die Größte zu halten sei. Eine Überlegung. Und dann haben wir Lukas 22, einige Monate später, da brach ein Streit aus unter die Jünger, wer für die Größte zu halten sei. Und Petrus war natürlich auch mit dabei. Und ich kann mir gut vorstellen, seine Stimme war sehr oft zu hören, wie ich ihn kenne. Und in diesem Zusammenhang wandte sich Jesus zu Petrus und sagte, Simon, Simon, übrigens, das Wort heißt hören. Passte diesen Mensch genau. Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und auch in den Tod zu gehen. Er aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Es ist schon einige Jahre her, als ich in Israel war, und es war Erntezeit. Und unser Reiseführer brachte uns zu einem Bauernhof und der Bauer hat tatsächlich das gemacht, wovon wir gerade gelesen haben in Lukas 22. Und er sammelte diese Weizenähren, hat sie auf den Boden geschlagen, da fielen die Körner weg und da holte er seinen Esel aus der Scheune und führte seine Esel über diese Weizenkörner. Und er hat diese Weizenkörner zermalmt, hoffentlich nichts dazu getan, ging er wieder in der Scheune und an einem Nachmittag, da wo ich da war, kam er und er warf diese Weizenkörner in der Luft und da ist die Spreu natürlich weggeflogen. Und das, was er auf dem Boden hatte, diese zerbrochene Körner, brachte er zu seiner Frau, sie machte Mehl draus und hat die Familie damit gespeist. Dieses Sichten wie die Weizen ist ein Zeit doch des Verbrechens, ein Zeit des Verlusts, aber auch eine Zeit der Vorbereitung. Und das, was man in diesem Prozess verliert, ist eigentlich letztendlich kein Verlust. Wir werden das zum Schluss sehen. Petrus wollte das aber nicht wahrhaben. Der bestand drauf, Herr, ich gehe sogar ins Gefängnis und in den Tod mit dir. Natürlich hat er das gesagt, denn mitten in diesem Streit, wer war der Größte unter ihnen, musste er das beweisen. Das mag ich bei Petrus. Die Worte fließen ziemlich frei bei ihm, nicht immer gut überlegt. Einige kennen diese Erfahrung und danach hat er oft sich überlegt, wenn nicht geschämt, über das, was er gesagt hatte. Und es gibt Hoffnung für uns, die Petrus unter uns auch. Das, was mich fasziniert bei Petrus an diesem Punkt, ist Folgendes, und hier müssen wir sehr wachsam sein. Dieses Prozess fing an dem Punkt an, da wo er persönlich in seiner Person sehr stark war. Pass auf bei deiner Stärke. Denn bei deiner Stärke, bei meiner Stärke, erst recht da an dem Ort werden wir versucht sein, unabhängig von Jesus zu handeln. Und es ist tatsächlich so, meine Stärke in dieser Welt kann meine Schwäche im Reich Gottes sein. Bevor der Herr mit seiner Gnade in meinem Leben handelt. Und Petrus hatte die Wirkung Gottes gerade an dem Ort, da wo er furchtbar versagt hatte. Die Geschichte geht natürlich weiter. Petrus ging mit Jesus in den Garten Gethsemane. Er war dort mit den anderen Jüngern. Da kam Judas mit 600 römischen Soldaten und noch ein paar mehr. Und Petrus wollte seinen Jesus in Schutz nehmen und wollte einen römischen Soldat töten, hat nur das Ohr von jemand in diese Masse getroffen. Und Jesus hat diesen Mensch sofort geheilt, der von einem Jünger Jesu verletzt war. Und ich bin sehr dankbar, dass Jesus in der Lage ist, manches in Ordnung zu bringen, sogar zu heilen, was die Jünger Jesu manchmal selber getan haben. Jesus sagte, lass diese meine Jünger gehen. Sie hätten gehen sollen, die meisten sind gegangen, aber Petrus folgte Jesus von Weitem. Ging in diesem Vorhof bei diesem unerlaubten Prozess gegen Jesus Christus und jemand spricht ihn an. Sagte, warst du nicht bei ihm? Sagte, nein. Kleine Weile später kam die Frage nochmals, warst du aber nicht bei ihm, bist du nicht sein Jünger? Er bestünde drauf, nee, ich bin es nicht. Und dann lesen wir in Lukas 22, 59, und nach Verlauf von etwa einer Stunde behauptete ein anderer und sagte, in Wahrheit auch dieser war bei ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Wo haben Sie erkannt, dass er aus Galiläa kam? Ja, das ist eine Frage wie diese. Woher weiß ich, dass jemand vom Schwäbischen Alb kommt, wenn ich nicht weiß, was ihre Adresse ist? Ja, wie meine Frau, sie machen ihren Mund auf und dann erkenne ich das sofort, obwohl ich Ami bin. Wegen seiner Aussprache haben sie erkannt, er kam aus diesem Gebiet Galiläa, und der Mann, der ihn, oder die Person besser gesagt, der diese Frage gestellt hatte, war ein Diener von dem Mensch, den Jesus oder den Petrus verletzt hatte. Und hier war er besonders unter Druck. Und Petrus sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus gedachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm sagte, bevor ein Hahn heute kräht, wirst du dreimal mich verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. In dem Moment, in dem Petrus Jesus das dritte Mal verleugnet hatte, das ist geschehen, und es gab eine Person, der dabei war in dem Moment, der nicht überrascht war, nicht entsetzt war von dem Handeln Petrus. Und das war Jesus selbst. Denn er hatte das Ganze schon im Voraus gesehen. Der Einzige, der an dem Ort, an dem Abend überrascht war, war Petrus selbst. Er hat nicht daran geglaubt, dass er dazu fähig war. Und er ging durch die Straße Jerusalems weinend hindurch. Und in dem Moment war er nicht von Jesus überführt, sondern er war furchtbar von sich enttäuscht. Aber Jesus hat das Ganze schon im Voraus gesagt. Und in dem Sinne war er nicht unbedingt überrascht oder enttäuscht, wie man hätte das denken können. Sondern Petrus war von sich überrascht und von sich enttäuscht. Denn er hat unter einer Krankheit gelitten, die sehr tief in meinem Herzen steckt. Und diese Krankheit heißt Selbstbetrug. Ich will nicht wahrhaben, wie sehr ich die Gnade Gottes nötig habe. Paulus sagte, wer meint, etwas zu sein, wenn er doch nichts ist, betrügt sich selbst. Und das war Petrus. Und das steckt in mir. Die Gnade Gottes. Es gibt etwas so verkehrt in meinem Herzen, ich will das nicht wahrhaben, wie arm ich ohne Jesus Christus dran bin. Oswald Chambers, ein Mann aus England, hat einmal gesagt, der größte Segen, den Gott ein Mensch geben kann, ist die Erkenntnis, wie verzweifelt das Leben ohne Jesus Christus ist. Der größte Segen. Denn die Gnade Gottes fließt bergab und sammelt sich am tiefsten Punkt. David schrieb im Psalm 56, Vers 9, meine Heimatlosigkeit hast du abgemessen. Gieße meine Tränen in deinen Schlauch. Stehen sie nicht in deinem Verzeichnis? Und da lesen wir, dass Gott unsere Tränen nicht vergeudet. Auch nicht diese bei Petrus. Er sammelt sie sogar in einem Schlauch und trägt sie in ein Buch ein. So wertvoll sind sie. Und wir werden unendlich mehr durch unsere Tränen lernen als unsere Lachen. Und das galt für Petrus damals und es gilt für uns heute. Wir haben gerade 100 Studenten am Bodenseehof aus 7 verschiedenen Ländern. Und manche kommen, weil sie wirklich am Ende sind. Und ganz ehrlich gesagt, ich mache mich weniger Sorgen um sie, die verzweifelt sind, als für die, die keine Not für Jesus in ihrem Leben spüren. Mit dem Mensch kann Jesus nichts anfangen. Und so vergeudet Gott nicht solche Tränen. Er ist wie die weise Bauern bei uns am Bodensee. Es ist natürlich Obstanbau bei uns. Bodensee-Obst ist überall bekannt. Und manchmal im Winter, im Februar, mache ich meine Langläufe bei uns in der Gegend und ich laufe manche Acker vorbei. Und da zerstreuen die Bauern Gülle auf ihrem Acker. Ich würde auf Schwäbisch sagen, mischt. Und da muss ich manchmal 250 Meter Luft einhalten während mein Laufen. Das ist gutes Trainingseffekt. Und dann, aber im Sommer oder die Erntezeit, man riecht das Ganze nicht mehr. Und jemand hier heute Abend kann das viel besser erklären als ich. Aber eins habe ich kapiert. Die Bauern haben es fertiggebracht, etwas aus der Vergangenheit, die zwar stinkt, anzuwenden, um eine Kultur zu bilden für zukünftiges Wachstum. Und Gott schafft es auch. Und er vergeudet nichts. Und wenn man Petrus an dem Abend, an dem Tag eben gekannt oder gesehen hätte, hätte man gedacht, aus ihm wird nichts. Das darf man nicht sagen, denn an dem Punkt unterschätzt man die Gnade Gottes. Ich war irgendwo auf der Schwäbischen Alb und eine Frau kam auf mich zu am Ende des Gottesdienstes und sie sagte, nachdem ich auch das von Petrus erzählt hatte, sie sagte, Mr. Reed, haben Sie von unserem Martin Luther an dem Punkt gehört? Ich sagte, nein, bitte, würde ich gerne wissen. Und sie sagte, diese alte Frau, Mr. Reed, vergiss es nicht. Der Teufelsmist ist Gottes Dünger. Und ich sagte, Dankeschön. Ich habe das nie vergessen. Denn die Geschichte geht natürlich weiter mit Petrus. Und in Johannes 21, da findet Jesus Petrus wieder, war in seine alte Heimat, war Fischer vom Beruf. Er sagt, ich gehe fischen. Die anderen sagten, wir gehen mit. Und in jener Nacht fingen sie nichts. Und Petrus oder Jesus stand am Ufer, er sagte, habt ihr nichts gefangen? Sie sagten, nein. Er sagte, werft die Netz raus und ihr werdet eine große Menge fangen. Und das haben sie in der Tat getan. Und wer seine Bibel kennt, weiß, dass diese Tat in Johannes 21 genau das Wunder ist, was Jesus Christus in Lukas 5 gewirkt hat, am Anfang seiner Beziehung zu Petrus. Als es damals hieß, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber Herr, auf dein Wort werfe ich das Netz aus. Und sie fingen so viele Fische. Das Boot begann zu sinken. Und in dem Moment, in dem Petrus diese Fischfang in Lukas 5 erlebt hatte, fiel er zu Jesu Füße und sagte: Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und das hat er vergessen. Drei Jahre, er dachte, die Theologie, die Predigten, die ich gehört habe, die Erfahrungen, die ich gehabt habe, die Gemeinschaft unter anderen, die ich genossen habe, das reicht. Und er hat aber anders erfahren. Ich habe mich nicht geändert. Ich bin genau so arm dran wie vorher. Und wenn wir von der Gnade Gottes sprechen, wir sprechen von einem Leben aus der Erkenntnis, wie arm wir ohne Jesus Christus sind. Vom Anfang bis zum Ende. Ein Leben am tiefsten Punkt in dieser Erkenntnis, wie sehr ich Jesus brauche. Sie brachten die Fische ans Land in Johannes 21 und Jesus hatte seine eigenen Fische schon. Er hatte die Fische bei den Jüngern gar nicht nötig. Und dann merken wir, dass Jesus Christus nur freiwillige Beziehungen mit uns hat und nicht notwendige. Und das ist ein Schlag gegen meinen Hochmut. Aber Jesus will mich in mein Nichts können, damit seine Gnade zur Wirkung kommt. Und dann kommt er natürlich im Gespräch mit Petrus. Dreimal hat Petrus ihn verleugnet. Dreimal stellt Jesus die Frage: Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Ja, natürlich, Petrus wusste das, aber er musste zu dieser Erkenntnis kommen: Ich kann diese Liebe in der Tat nicht umsetzen. Ich bin zwar fähig, im Rahmen der Gemeinde eine Rede zu halten, Dinge zu bezeugen, aber wenn es wirklich darauf ankommt, kann ich mein Zeugnis nicht umsetzen. Und da hat er die Lektion gelernt. Aber neulich ist es mir auch aufgefallen. Petrus hat dreimal zu hören bekommen: Weide meine Lämmer, weide meine Lämmer, weide meine Lämmer. Das heißt, Petrus, ich will dein Leben sogar gebrauchen, aber erst recht jetzt. Und seine Berufung kam nicht, nachdem Petrus sein Versprechen gegeben hat, sondern nachdem er sein Versprechen Jesus gegenüber gebrochen hat. Dann kam seine Berufung. Dann kamen diese Worte Jesu: Weide meine Lämmer. Und es ist oft so, man ist erst bereit, andere Schafe zu führen in diese Hirtenaufgabe, wenn man selber erkannt hat, wie sehr man selber die Gnade Gottes braucht. Zuvor wird man zu hart, zu richterisch. Und der Menschenfischer wurde auch zur Hirte. Petrus stand auf bei Pfingsten und man liest da, er erhob seine Stimme, um was zu sagen, und man denkt: Meine Güte, irgendjemand schafft ihn weg. Wir wissen alle, was das letzte Mal passiert ist. Aber der Unterschied war folgendes: In dem Moment, in dem er seinen Mund auftat, bei Pfingsten, wohnte Jesus in diesem Mann und durch die Wirksamkeit Jesu inwohnend hat er gepredigt und 3000 kamen zum Glauben. Er lief eine kurze Weile danach mit Johannes durch den Tempel. Sie sind einem Bettler begegnet. Petrus sagte, Silber und Gold habe ich nicht, aber eins gebe ich dir im Namen Jesu Christi, gehe. Und der Mann sprang auf und lief im Tempel rum und lobte Gott. Und nicht nur seine Beine, sondern sein Herz wurde geheilt. Und die ganze Volksmenge, die das gesehen hatten, rannten auf Petrus und Johannes zu, volle Bewunderung. Und endlich mal dürfte Petrus diesen Moment genießen. Jetzt wissen alle, dass ich der Größte sei unter die Jünger. Schau mal, was passiert ist. Nee. Es heißt in Apostelgeschichte 3, Vers 12. Als aber Petrus es sah, sprach er zum Volk, Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber? Oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Es war Jesus. Und jetzt weiß ich, dass es Jesus war und nicht ich. Ich lebe aus der Gnade. Gnade heißt, ich komme zu diesem Punkt, wobei ich erkenne, wenn etwas für die Ewigkeit geltend geschehen soll in meinem Leben, das kann nur Jesus tun. Und das ist Gnade. Zum Schluss heute Abend werden wir eine Zeit der Stille haben, war ich sehr dankbar dafür, als ich das auf dem Programm gesehen hatte, damit wir einfach Zeit haben, in der Stille darüber nachzudenken. Darüber nachzudenken mit Petrus. Zu erkennen, dass durch die Gnade Gottes kann unsere Zukunft unendlich wichtiger als unsere Vergangenheit sein. Vielleicht neu zu erkennen, wer ich ohne Jesus bin. Vielleicht den tiefsten Punkt zu nehmen, damit der Gnade Gottes runterfließen kann und die Wirksamkeit Jesu wieder neu beginnen darf. Es gibt Gnade und Gottes Gnade ist ausreichend. Aber erst am tiefsten Punkt. Lass uns in der Stille darüber nachdenken.